Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast.
Herzlich willkommen zum Audiobeweis in der EM-Spezialedition. Wir werden Sie in den kommenden Wochen durch die Europameisterschaft begleiten und werden das nicht in gewohnter Podcast-Manier tun, sondern werden es zusätzlich auch noch in Videocast-Manier tun, denn unsere Chefs haben gesagt, unsere Gäste und Experten sind so fesche Kamperl, die kann man auch einmal herzeigen. Und darum freut es mich ganz besonders, dass wir heute gleich hochkarätig starten mit dem Gast Robert Almer, der Spieler, also auch als Betreuer bei einer Europameisterschaft dabei war. Servus Robert.
Servus.
Andi Herzog, 103-facher österreichischer Teamspieler, 2-facher Wellenteilnehmer. Servus Andi. Und
Servus.
Martin Konrad, vielfacher Beobachter von Europameisterschaften und Weltmeisterschaften.
Genau. Servus Martin. Kein Teilnehmer.
Kein Teilnehmer.
Das ist auch nicht Andi Herzog.
Kein EM-Teilnehmer. Das ist richtig. Aber WM-Torschütze.
Ja.
Dürfen
der Letzte.
Nicht vergessen.
Von Österreich. Überfordert mich mit so viel Information.
Ja, aber du weißt das.
Genau. Aber starten wir mit unserem Gast, Robert. 2023 noch ÖFB-Torhüter-Trainer, dann einen anderen Weg eingeschlagen, aktuell Ausbildung zum Physiotherapeuten, der eigene Torwart-Handschuh wird kreiert und dann gibt es auch noch den Bereich Mentoring, Coaching. Wie viel Zeit haben Sie noch für Familie und Co.? Gibt es ja auch noch.
Die wichtigste ist ja die Familie. Und alles andere wird herumgeplant. Studium braucht natürlich ein bisschen Zeit. Handschuhe sind am fertig werden und das Coaching ist im Moment relativ ruhig und entspannt, weil es, wie gesagt, zeitlich nicht ausgehen wird.
Weil es natürlich auch eine Frage des Alters ist, ab wann kann ich mir Physiotherapiestunden bei Robert Almer buchen?
Also, wenn ich jetzt Kurpfuschen würde, dann würde es jetzt schon gehen.
Ich wollte gerade nicht mein Hoch legen bei dir.
Ja, 2,5 Jahre, sofern alles gut geht.
Okay, und natürlich auch sehr viel Zeit für noch immer für den Fußball, Interesse am Fußball. Es sind jetzt gerade Freundschaftsspiele, jede Menge Testspiele, internationale. Wie sieht das bei euch aus? Wird da jedes Testspiel verschlungen, Andi? Du bist ja ein absoluter Fußballfreak.
Ja.
Lässt du dann aber trotzdem den einen oder anderen Test aus oder sagst du dir, ah, das gebe ich mir auch noch, wenn Georgien spielt?
Na, die 2 Spiele von Österreich haben wir schon angeschaut, aber sonst Deutschland zwischendurch einmal, aber die anderen Mannschaften habe ich jetzt noch nicht so genau verfolgt. Dann bei der Europameisterschaft wird es sicher ein paar Spiele geben, die ich unbedingt sehen möchte, aber jetzt sind ja schon so viele Mannschaften bei der EM dabei, dass ich nicht jedes Spiel mehr anschauen werde, weil dann bist du irgendwann einmal übersättigt und gerade dann, wenn die K.O.-Phase losgeht, für uns Österreicher dann nicht in der nächsten Runde, dann möchte ich die meisten Spiele sehen.
Also du bist sehr positiv, was das österreichische Nationalteam betrifft für die Europameisterschaft, werden wir dann natürlich auch noch in Kürze näher darauf eingehen. Martin, wie sieht das bei dir aus? Jetzt aktuell der Ligabetrieb ist vorbei, jetzt gibt es die internationalen Tests vor der Europameisterschaft. Ja. Wie intensiv verfolgst du diese Phase des Fußballs?
Nicht ganz so intensiv, also zum Beispiel bei Österreich gegen Schweiz, muss ich ehrlich gestehen, bin ich dann ein bisschen weggebrochen.
Aber dabei war das Spiel ja schon recht früh.
Ja, das war gerade so der Nachmittagsschlaf, der späte. War dann gegen Ende der ersten Spielhälfte und am Beginn habe ich mir gedacht, vielleicht hätte der Heinz Lindner schon die neuen Handschuhe vom Robert Almer verwenden sollen.
Wir wollen jetzt nicht übertreiben.
Nein, aber also die Tests sind wichtig und der Andi hat ja auch eine andere Aufgabe, muss das ja auch dann einordnen und so weiter. Also, aber ich glaube, die Wahrheit ist bekanntlich dann, wenn der Bewerb losgeht. Ne?
Robert, wie sieht es bei Ihnen aus? Noch die Verbundenheit zum Fußball? Wie viel Zeit für den Fußball, für Spiele, für eben auch jetzt Freundschaftsspiele haben Sie in Ihrem Stundenplan, wenn wir beim Universitätsstudium auf der FH bleiben?
Ich schaue mir natürlich die Länderspiele an. Jetzt halt nicht mehr als Trainer, sondern eher als Fan. Und sonst ja, an die Wochenende mit dem Sohnemann jetzt auf etwas kleinere Sportplätze.
Also da ist dann natürlich noch das Interesse vorhanden. Wie hat sich das Zuseherverhalten von Robert Almer im letzten Jahr verändert? Vom eben noch im Trainerteam befindlichen Robert Almer zu jetzt Fan und einfach nur Zuseher?
Entspannter auf alle Fälle. Also man darf, und das wird der Andi wahrscheinlich bestätigen können, die Vorbereitung auf die Spiele, das ist mittlerweile so ein Umfang, so viel Videoanalyse, so viel Zeit vom Computer. Da bin ich jetzt mittlerweile froh, dass ich wirklich, wenn Spielstart ist, drücke drauf, schauen wir das 90 Minuten an und dann ist wieder Ruhe.
Welchen Eindruck hat die österreichische Mannschaft gemacht in den Tests, die dann doch auch verfolgt wurden?
Ja, eigentlich durchwegs positiv, vor allem jetzt auch am Start mit den Toren, die sie gemacht haben. Ich sage jetzt, Schweiz da bin ich ja immer ein bisschen vorsichtig. Das letzte Spiel vor der Euro, da will sich keiner wirklich wehtun, da ist jeder ein bisschen zurückhaltend. Aber auch das war in Ordnung. Entscheidend wird dann sein, wie es gegen Frankreich dann am Platz steht.
Andi, wie hast du die Tests verfolgt? Waren ja immer sehr frühe Tore für die österreichische Nationalmannschaft. Also man darf da nichts verpassen. Von Anpfiff weg geht's los.
Das stimmt. Ich meine, jetzt haben wir, glaube ich, 6 Spiele hintereinander gewonnen. Jetzt in der Schweiz 1-1. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, das sind nur Testspiele, aber so wie die Mannschaft da aufgetreten ist, glaube ich schon, wir sind in einer schweren Gruppe, hat man eh schon oft gehört, aber trotzdem hat die Mannschaft eine breite Brust und wird sehr, sehr schwer zum Schlagen sein. Also das glaube ich schon, dass wir unangenehmer Gegner sein werden. Aber wir haben natürlich auch den Spielverlauf immer auf unserer Seite gehabt, weil die Mannschaft extrem gut in die Spiele reinkommt, gleich voll von Beginn an da ist. Und dann waren immer die ersten 1-2 Torschüsse, waren gleich die 1-0 oder 2-0 Führung. Wenn das bei der Euro klappen sollte, dann glaube ich, sind wir sicher in der K.O.-Phase. Aber es wird vielleicht auch wieder mal ein Spiel geben, wo wir in Rückstand geraten. Und wenn wir dann das Spiel machen müssen, wenn der Gegner verteidigt, dann werden wir auch sehen, ob wir im Ballbesitz uns dann verbessert haben.
Martin, Andi hat es angesprochen, 6 Spiele am Stück konnten gewonnen werden. Jetzt zuletzt das Unentschieden gegen die Schweiz. 7 Spiele ungeschlagen. Es herrscht dann doch schon wieder eine Euphorie. Wie würdest du das einordnen? So das Gefühl beim österreichischen Fußballfan und was ist dann vielleicht auch realistisch möglich bei der Euro?
Ja, also gut, Euphorie ist ja schnell da in Österreich.
Aber auch schnell weg.
Aber ich wollte gerade sagen, wenn die Mannschaft nach 3 Spielen wieder aus dem Bewerb sein sollte, dann ist auch wieder das Gegenteil von Euphorie da. Dann ist tiefe Trauer da. Ich finde, dass diese Mannschaft in den letzten 1-2 Jahren sich so entwickelt hat, dass berechtigt die Hoffnung ist, dass es ein ganz guter Verlauf in der Europameisterschaft sein wird. Ich hätte mal so gesagt, wären alle fit, dann würde ich die Euphorie hundertprozentig teilen. Aber da jetzt mit einer, man kann es durchaus sagen, mit Torhüterschlager, David Alaba und Xaver Schlager, also im und Prinzip Kalajic eine vorne. Achse bis hin zu Kalajdzic und in Klammer würde ich jetzt einmal sagen, fehlen Spieler, die im Stammspieler sind und gerade in einer äußerst wichtigen Position. Und deshalb sage ich, in dieser absolut schwersten Gruppe, muss man einfach sagen,
Spanien, Italien, Kroatien ist
auch ja, nicht so leicht. Aber da wären ja wir dann dabei, statt wenn ich das richtig sehe, statt Italien. Ne?
Ja.
Aber trotzdem, ich wollte sagen, also ich glaube ganz einfach, dass es in dieser Gruppe schwierig ist, die Erwartungen, die viele haben, auch zu erfüllen. Wenn das wirklich gelingen sollte, dann ist es großartig. Aber ich glaube, man muss auch Realist sein. Es kann auch so sein, dass man Dritter wird, aber nicht die nötigen Punkte hat, um auch im Achtelfinale zu sein.
Also ich glaube, die Gefahr ist momentan, dass wir ein bisschen unrealistisch sind. Wir sind immer noch Österreich, wir haben eine gute Mannschaft, ich habe es zuerst schon angesprochen. Ich kann mich erinnern an die eigene Situation, WM 1990, wir haben gespielt 1-1 gegen Argentinien mit Diego Maradona. Wir haben in Spanien 3-2 gewonnen, dann haben wir gegen Holland das letzte Spiel vor der Weltmeisterschaft 3-2 gewonnen in Wien. Die waren damals Europameister waren sogar. Und da ist auf einmal auch eine riesen Euphorie entstanden, dann kommst du zu der Endrunde, haben das Spiel in Italien gegen Italien gleich 1-0 verloren und dann ist schon langsam bergab gegangen. Also wichtig wird sein, gegen Frankreich zumindest wieder einen Punkt zu holen, dann sind wir richtig gut in dem Turnier drinnen und dann glaube ich schon, dass wir dann die nötigen Punkte noch holen, dass wir dann in die K.O.-Phase kommen. Aber es ist mir momentan alles ein bisschen wieder zu euphorisch. Und das haben wir schon oft erlebt in Österreich. Das heißt, wir sind schon Geheimfavoriten, nicht besser. Es gibt 3-4 Top-Favoriten, dann gibt es vielleicht 3-4 Geheimfavoriten, da gehören wir aber nicht dazu. Also sollten wir in die K.O.-Phase kommen, ist schon ein guter Erfolg. Sollten wir dann noch eine Runde weiterkommen, ist eigentlich ein Wahnsinnserfolg. Das muss man schon so einmal klar auch sagen.
Ich wollte nur sagen, in einer K.O.-Phase ist es ja, glaube ich, auch wieder eine andere Situation. Da kannst du in einen Flow kommen und dann spielen auch andere Faktoren mit. Nicht? Aber bis dorthin musst du mal kommen. Und ich glaube, das ist halt in der Gruppe nicht hundertprozentig sicher. Wo ist es schon sicher, aber in der Gruppe besonders nicht, weil einfach 2 absolut schwere Gegner sind und Polen musst du schlagen, sonst geht es sowieso nicht.
Die sind aber auch nicht so schlecht, das man halt unterschätzen. Was mir aber beim Ralf Rangnicke schon taugt, und das ist vielleicht jetzt auch in Bezug bei einer Endrunde ganz wichtig, wir spielen in der Schweiz 1-1 und er ist nicht zufrieden. Also das ist schon mal ein richtig gutes Zeichen. Da wissen die Spieler mal im Moment einmal, wir dürfen keinen Millimeter nachlassen. Wir müssen immer am Limit rennen und marschieren, weil sonst haben wir Probleme. Und so kannst du dich dann auch in das Turnier reinkämpfen und auch bessere Mannschaften besiegen. Wir sind sicher von der individuellen Klasse Ja, vielleicht die drittbeste Mannschaft in der Gruppe oder vielleicht sogar die viertbeste Mannschaft. Aber ich glaube, als Mannschaft an sich sind wir wahrscheinlich die Beste. Vom Teamgeist her, von der Kameradschaft, von der Laufintensität her. Und das ist das, was uns schon gefährlich machen wird.
Robert, dann möchte ich Sie kurz dazu nehmen. Sie waren ja auch im Trainerteam mit Ralf Rangnick. Erstens, wie glauben Sie, hat er jetzt dieses 1:1 dann auch mit der Mannschaft aufgearbeitet? Und zum Zweiten, dieses Thema Euphorie, 2016 bei der Euro durch die Qualifikation gerauscht und dann ist das Turnier einfach nicht so verlaufen, wie es verlaufen hätte können, war ja auch davor das große Thema Österreich, vielleicht Geheimfavorit, wir können weit kommen und dann war es eher unterdurchschnittlich von den Ergebnissen her. Wie sehen Sie dieses Spannungsfeld? Auf der einen Seite die Analyse von Ralf Rangnick nach diesem 1:1, weil Sie ihn eben auch ganz gut kennen, und auf der anderen Seite diese Euphorie und dann wieder sehr schnell abflachende Euphorie in Österreich.
Das eine jetzt mit Ralf Rangnick, da ist er ganz klar in dem, was er will und was er nicht will. Und so wie er das auch in der Öffentlichkeit dann auch sagt, so spricht er mit den Spielern. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke von ihm, dass er die Dinge einfach so anspricht, wie sie sind. Und dass das eine gewisse Glaubwürdigkeit bei den Spielern hat. Also da gehe ich davon aus, dass die Jungs schon genau wissen, was zum Tun ist. Speziell jetzt auch die Spieler, die 2016 schon dabei waren. Da war es ja auch so, dass die Quali ja unglaublich gut funktioniert hat mit der Punkteausbeute, aber auch da waren die Spiele relativ knapp und man hat dann eben auch diese ganze Euphorie und es ist alles super und wir kommen alle weiter, aber in Wirklichkeit hat 16 ja auch schon ein halbes Jahr davor angefangen, dass dann nicht mehr alles so rund gelaufen ist und da ist vielleicht auch in einer gewissen Weise ein Schlendrian reingekommen. Und jeder hat immer noch gesagt, naja, wenn die Euro dann startet, dann sind wir eh da. Und diese 2-3%, die reichen halt dann nicht. Und dann gewinnst du halt gegen Ungarn nicht, dann gegen Portugal sage ich, holst du glücklich noch einen Punkt und dann reicht es halt gegen Island auch nicht. Also im Endeffekt, du musst einen Punkt zu 100% da sein, sonst wird es bei einer Endrunde nicht reichen.
Ja, zwischen Gruppenphase, also ich meine jetzt Qualifikation, Gruppenphase und Europameisterschaft, ist schon ein Riesenunterschied. Ja. Nicht? Weil du spielst einmal gegen einen dritten, vierten, fünften aus der Gruppe und da hast du Gruppensieger oder Gruppenzweite und da hast du halt Holland, da hast du jetzt die Polen, die auch meiner Meinung nach jetzt nicht so schlecht sind, wie es wir vielleicht so in Österreich ein bisschen unterschätzen. Ja, aber sie haben in Lewandowski, okay, 35, aber sie immer noch Topstürmer mit Zielinski, ein Weltklasse-Spieler, der an der Seite von Lewandowski. Ja, also das ist schon, dann über Frankreich braucht man nicht reden. Also das ist schon, das ist einmal eine andere Geschichte wie dann noch in der Qualifikation.
Ja, Frankreich könnte ja zwei Mannschaften stellen und hätte mit beiden Mannschaften wahrscheinlich... Ja,
vielleicht sogar drei.
Ja, aber ich meine, Chancen auf den Titel.
Könnte. In die Pro-Phase würden wahrscheinlich drei kommen. Ja. Robert, wie ist dann prinzipiell auch dann der Unterschied zwischen einer Qualifikation und eben einer Europameisterschaft, diesem Bewerb an sich? Bei einer Qualifikation stelle ich mir dann vor, okay, es gibt dann ein Fenster, das läuft vielleicht nicht ganz so gut, dann geht man wieder auseinander, findet man sich wieder zusammen, 1,5 Monate später und es beginnt alles neu. Bei einer Europameisterschaft, wenn der Start nicht funktioniert, was beginnt dann in einem Teamgefüge, das bis dorthin super funktioniert hat, vielleicht zu brechen?
Vielleicht zu brechen. Natürlich, die Voraussetzung ist eine ganz andere. Bei der Quali hast du halt dann noch mehr Chance und noch mehr Chance, wenn es einmal nicht läuft. Bei der Endrunde ist, du musst vom Start weg funktionieren und wenn es nicht funktionierst, ich sage jetzt, wenn es in der ersten Partie keinen Punkt tust, dann hast du schon einen Druck. In der zweiten musst du schon fast abliefern. Mhm. Und wenn es da auch nicht ablieferst, dann ist das Entscheidungsspiel und natürlich baut sich da Druck bei den Jungs auf und was ja dann auch dazu kommt, dann diskutierst du ja untereinander, dann schaust, hey, was könnte man noch verändern, was könnte man besser machen und wenn du anfängst zum Diskutieren, dann ist es eh schon spät. Dann
vergiss nicht ein paar, die nicht von Beginn an spielen. Es gibt sicher 4-5 Spieler, die nicht von Beginn an spielen werden, die aber insgeheim darauf hoffen oder damit rechnen. Und diese Spieler dann, ich würde es nicht sagen, bei Laune zu halten, wenn du bei einer Europameisterschaft bist, aber trotzdem, dass du diesen Teamgeist nicht verlierst, das ist auch eine riesengroße Herausforderung. Und das hat man nicht nur in Österreich, sondern auch in der Vergangenheit bei vielen Nationen gesehen. Wenn da der Trainer nicht das gut moderiert, dann wird es extrem schwer.
Aber sehen wir es vielleicht positiv, das erste Spiel gegen Frankreich, eine französische Mannschaft, die sich in den Testspielen jetzt auch noch nicht so dominant gezeigt hat gegen Kanada, eine Nullnummer abgeliefert. Ist es vielleicht eine Chance, dass man die Franzosen noch erwischt, bevor sie in diesem absoluten Flow, in diesem absoluten Rhythmus sind? Oder Martin, sagst du, Also die sind einfach auf jeder Position Weltklasse, doppelt, teilweise dreifach aufgestellt. Die wissen ganz genau, okay, Europameisterschaft, da müssen wir da sein. Die 2%, die kriegen wir noch drauf.
Die Experten hier auch sagen, vielleicht unter Anführungszeichen die Chance am größten, weil es das erste Spiel ist, weil halt die Mannschaft möglicherweise auch noch nicht hundertprozentig auf dem Punkt ist. Andererseits kann es aber genauso sein, dass wir alle Lügen gestraft werden. Die fahren ein hohes Programm. Aber wir wissen aus der Vergangenheit bei vielen Top-Favoriten, dass die sehr oft, auch zuletzt immer wieder, das erste Spiel war dann das Schwierigste. Ne? Und dann
normalerweise schon. Aber es kann genauso sein, dass es am dritten Tag am besten erwischt, weil dann gewinnen sie die ersten zwei Spiele, sind schon Gruppensieger und dann spielt vielleicht einmal die B-Mannschaft, weil der Trainer alle happy machen will und die sind wahrscheinlich nicht so eingespielt. Also es gibt so viel Wenn und Aber. Fakt ist, dass wir jedes Spiel absolute Topleistung abliefern müssen und dann haben wir eine Chance.
Ich wollte nur sagen, ich glaube, das Wichtigste wird sein, genau, wie Österreich spielt und ob Österreich gerade in einem Spiel wie gegen Frankreich, wenn gepresst wird, nicht die Räume gibt, den Spielern, die darauf warten. Weil dann, glaube ich, wird es ganz schwierig, um aufs Inhaltliche zu kommen. Dann glaube ich, dann ist es ja immer der Gegner, der dich wahrscheinlich am meisten die Schmerzen zufügen kann.
Ja, und es ist ja so, dass eben der Start gegen Frankreich ist, dann ist das Spiel gegen Polen und zum Abschluss gibt es das Spiel gegen die Niederlande. Die ersten drei können weiterkommen, also vier der besten sechs Gruppendritten sind auch noch dabei. Dann in der K.O.-Runde. Ist das auch etwas, womit man sich beschäftigt, der Spieler überhaupt, der Modus, wie läuft das, wird der dritte Platz ausreichen oder ist da auch jeder Spieler anders gestrickt und sagt, vollkommen egal, wir spielen da jetzt und gewinnen und dann schauen wir am Schluss auf die Tabelle.
Das wird bei jedem unterschiedlich sein, also ich habe mir über das jetzt keine Gedanken gemacht, war früher einmal das Motto, wir schauen von Spiel zu Spiel, das werden sie jetzt wahrscheinlich auch machen, das ist eine schöne Floskel. Aber im Endeffekt ist es so, du kannst nicht planen, sagen ja, das erste gewinnen wir oder verlieren wir und dann schauen wir, dass wir nachher einen Punkt holen. Du musst bei jedem Spiel 100% geben und dann am Ende des Tages schaust du dann, was rauskommt oder nicht rauskommt.
Und was ja auch bei Österreich ein wichtiges oder auch interessantes Thema war vor diesen Testspielen, wer wird die Nummer 1 sein bei Österreich? Bevor wir auf das genauer eingehen, weil wir einen ausgewiesenen Experten in Sachen Tormannspiel heute hier haben mit 33 Länderspielen und eben als Spieler bei einer Endrunde dabei gewesen und auch als Betreuer. Robert, was braucht in der aktuellen Situation im Fußball der perfekte Torhüter für Sie? Was muss der alles mitbringen? Sie verdrehen ein bisschen die Augen.
Ja, weil es einfach sehr komplex ist, weil du so viele Bereiche abdecken musst. Das Fußballerische wird immer wichtiger als ja, ich sage jetzt einmal, Art Libero, der im Spielaufbau integriert ist. Der muss aber gleichzeitig einen langen Schlager haben, dass er mal vielleicht ein paar hinter die Kette spielen kann. Er soll bei Flanken gut sein, er soll auf der Linie gut sein, er soll im 1 gegen 1 gut sein. Es sind so viele Themen, die du abdecken musst, um mit zwei in der Weltspitze irgendwo mitspielen zu können. Deswegen ist es extrem komplex und extrem schwer, da jetzt wirklich diese Aussage zu treffen.
Also für mich als Trainer habe ich natürlich schon gerne einen Tormann, der mit den hinten auch rauskombinieren kann. Das ist keine Frage. Jetzt nicht mit zu viel Risiko. Teilweise ist es ja schon Harakiri, aber muss jeder Trainer selber wissen. Als Spieler, als Offensivspieler Andi Herzog, war mir das scheißegal gewesen, ob der jetzt gut von hinten ausspielt oder nicht. Wenn ich weiß, er ist bei Flanken nicht gut, dann haue ich die Flanken scharf vors Tor, wo es immer gefährlich wird. Wenn ich weiß, sagen wir, ich war noch relativ jung, wir haben gegen Dänemark gespielt, ich habe zwei Bälle von 20 Meter genau ins Kreuzer geschossen und der Peter Schmeichel hat beide gefangen. Gefangen. Und da denkst du dann schon als Spieler nach. Also wenn ich jetzt gegen einen Manuel Neuer spiele und weiß, okay, wenn ich den Ball nicht genau platziere, wenn ich nicht perfekt triff, wird er den Ball sicherlich halten. Und da ist mir als Gegenspieler schon wichtiger, wie er auf der Linie ist oder wie er bei Flanken ist oder ob er dann beim Außerspielen ganz gut ist, weil da müssen wir halt ein bisschen mehr rennen. Aber ich will Tore schießen und da ist es einfacher, wenn der Tormann jetzt nicht so Ausstrahlung hat und nicht so, du tust jetzt nicht vor Ehrfurcht erstarren, aber du fängst halt schon zum Denken an, wenn du denkst, boah, da ist jetzt ein klasse Torhüter, also da muss schon alles passen, dass du ihn ein Tor schießen kannst. Nicht? Und dann wird es auch schwieriger.
Und es ist natürlich auch so, dass die Kernkompetenz des Torhüters sein soll, die Bälle zu halten.
Richtig.
Und jetzt nicht der Spielaufbau.
Na, wie bei einem Innenverteidiger oder Verteidiger, die müssen auch zuerst einmal Zweikämpfe gewinnen. Es war ja auch modern, boah, der spielt einen super vertikalen Pass, jetzt wird der Fredeltata wieder schimpfen, weil das heißt ja longitudinal oder eben, ja, wurscht. Also einen Ball von hinten durch die Ketten durch, aber er kann keinen Kopfball mehr defensiv und er gewinnt keinen Zweikampf mehr. Also, das muss halt jeder selber wissen.
Ich glaube auch. Aber es ist, wie es der Robert sagt, es ist jetzt mittlerweile so eine große Herausforderung, glaube ich, und komplex, die Situation für einen Torhüter, weil das ursprüngliche Spiel, also zu der Zeit, wo der Andi gespielt hat, da, glaube ich, da war noch die Rückpassregel gar nicht, oder? Am Beginn.
Jetzt noch kein Schwarz-Weiß-Fernsehen.
und dann glaube ich, da ging es wirklich nur mal ums Abwehren.
Ja? Aber da kann ich mich erinnern. Da bist ja du, glaube ich, auch zum Fernsehen gekommen. Glaub, da haben sie in der Steiermark irgendwo mit den Bananen aus dem Wald rausgelacht.
Ja, also ist es schon länger her. Ja, aber es hat sich eben geändert. Ja? Und übrigens, es sitzen zwei Steierer, gell? Bei dir dort, links und rechts, ich sag's dir nur. Ja, vorsichtig sein, gell?
Aber und quasi zwei Wiener.
Ja, okay. Also, wir verstehen uns. Aber der Robert wird sagen, es hat sich einfach geändert in den letzten Jahren. Das Spiel mit dem Ball, also der Fuß, das war vor 30 Jahren nicht das Hauptthema.
Nein, vor 30 Jahren, also wie ich noch Benzett damals noch gespielt habe, nein, da war Schießen weit vor und die Sache ist erledigt.
Ja, ausschießen.
Also da hat sich schon jetzt sehr viel verändert, ob es gut ist oder nicht. Kommt auch wieder auf den Trainer drauf an, was er will.
Nein, ich glaube, die gegnerischen Verteidiger sind glücklich, weil die haben jetzt nicht 30 oder 40 Kopfbälle zum Wegkämpfen. Vielleicht hilft einer das in Zukunft, dass sie nicht ein bisschen einen Schaden haben nach der Karriere.
Ja. Aber eben, und das ist so, und ich finde ja dann interessant, wenn man allgemein über Torhüter sprechen, und einer der Besten ist nicht dabei, weil der Teamchef ihn nicht mitnimmt. Ne?
Courtois.
Der Courtois in Belgien. Muss man ja fragen, ich meine, das ist
ja eine Streiterei.
Persönliche Befindlichkeit.
Ja. Aber ich will nur sagen, das muss man mal auf die Idee kommen,
ja.
Oder? Es ist ja einer der
ich weiß jetzt natürlich nicht, was da jetzt im Hintergrund das ist, aber natürlich, ja.
Nein, ich muss sagen, ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Ich bin jetzt auch nicht der Fachmann bei Torhütern. Ich war ein bisschen überrascht, dass der Laval nicht dabei war von LASK, weil den finde ich eigentlich auch einen richtig spannenden Torhüter. Ne? Super Statur, super Alter noch, der wird sich noch weiterentwickeln, aber wie gesagt, das sind andere. Wie siehst du das?
Kann jetzt im Detail natürlich auch nicht klar, beurteilen. Ich habe mit ihm einmal trainiert bei dem Future-Lehrgang mit den Torhütern. Ich weiß jetzt nicht, was der ausschlaggebende Grund ist. Vielleicht ist jetzt auch dieses fußballerische Thema. Das würde ich jetzt auch sagen, dass der Niki Hedl eine Spur über ihm ist, aber war schwer zu sagen, ob was jetzt ein Ausschlag
ist. Ob es atmosphärisch ist, weil es genau, geht ja auch also beim dritten Torhüter geht es ja möglicherweise um andere auch noch Aspekte, Stichwort.
Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der Tobi jetzt ungut ist,
ja,
das sicher
nicht. Nein, das will keiner sagen. Ich sage, es könnte ja auch sein, das meine ich. Nicht? Also, aber von den Fähigkeiten her, weil ja beide eigentlich Nachwuchsnationaltorhüter waren, sind ja doch, haben alle gesagt, auf einer Ebene. Oder manche haben sogar gesagt, der Laval steht ein bisschen über den Hedl. Zumindest war er, wurde auch so.
Ja, schwer zu beurteilen, für Tobi sicher bitter, genauso wäre es für Niki bitter gewesen, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Also ja, es sind glaube ich Nuancen, die dann entscheiden, die dann vor allem auch das Trainerteam entscheidet und vielleicht schreibt mein Teamchef.
Nein, aber das wollte ich jetzt gar nicht so. Ich wollte halt jetzt, wenn wir darüber gesprochen haben, über Statur, als wenn ich jetzt der Gegenspieler war, wenn der Laval im Tor steht, würde ich mir denken, bumm, der hat schon eine Physis, da musst du schon... Musst du genau treffen.
Aber man kann ja alle ihre Qualität. Man kann es auch unterbrechen. Nicht? Wäre Alex Schlager fit, dann wären beide nicht dabei.
Ja, nein, aber ich würde es nicht die anderen nicht wertschätzen. Also wir haben schon richtig gute Torhüter. Es war jetzt nur mal die Frage, für mich war es schon ein bisschen
überraschend. Wenn man jetzt generell schaut, welche Torhüter, wenn man jetzt den Alex noch dazu nimmt und den Patrick dazu nimmt, sind es ja auch beides Torhüter, die jetzt nicht die Größten sind, die jetzt körperlich jetzt nicht das darstellen, was du gerne im Tor sehen würdest. Und da sind halt dann vielleicht andere Fähigkeiten, was das Fußballerische betrifft, dann eher im Vordergrund. Deswegen glaube ich, dass man so die Entscheidung pro Hedler irgendwo kommunizieren kann. Ja.
Also die fußballerischen Fähigkeiten natürlich auch im Spiel von Ralf Rangnick extrem wichtig. Sieht auch danach aus, als würde Patrick Benz dann im Tor stehen. Wie würden Sie das einschätzen, dieses Duell Penz-Lindner? War das eigentlich irgendwann ein Duell oder war es eigentlich eh klar, dass Patrick Benz dann diesen Posten bekommt nach der Verletzung von Schlager, weil er es davor ja auch gut gemacht hat gegen Frankreich, wir erinnern uns, eine überragende Partie gespielt hat, die ihn dann auch ins Ausland gebracht hat. Auf der anderen Seite aber Heinz Lindner vor seiner Erkrankung eigentlich die Nummer 1 war zu diesem Zeitpunkt.
Ja, das ist ja auch ein Thema, was sich schon, ich glaube, seit 4 Jahren beim Team durchzieht. Also auch in der Zeit, wo ich noch Torwarttrainer war, dann hast du einen gehabt, der vermeintlich die Nummer 1 war, dann war der wieder verletzt, dann hat der Heinz gespielt, dann hat er seine Krebserkrankung gehabt, dann hast du wieder einen Torhüter, der im Verein nicht spielt. Also Bachmann, es war immer Bachmann, dann war halt immer so eine Rotation, Fluktuation, Pavo Berwan war dann noch dabei, der dann ein paar Spiele durchgemacht hat in Wolfsburg. Also es war immer ein bisschen eine Fluktuation und im Endeffekt hat man es ja jetzt auch wieder, jetzt fällt der Alex aus, jetzt kommt der Heinz wieder retour. Jetzt ist der Patrick da, der hat dann vor eineinhalb Jahren, bevor er jetzt nach Dänemark gegangen ist, auch kaum gespielt, bis gar nicht gespielt. Also ist in Österreich schon erstaunlich, so wie die letzten 4, 5, 6 Jahre.
Bachmann ist gar nicht mehr im Kader dabei.
Der war jetzt gar nicht mehr dabei.
Er hat es gerade richtig gesagt, Belgien nimmt den Courtois nicht mit und ist der Champions-League-Sieger. Also der Fußball spielt
eigentlich. Aber man sieht, was du sagst, ne? Du siehst eher den Torhüter wie den Laval, auch der Bachmann ist wahrscheinlich so einer, wo du sagst, der verkörpert das, was du in einem Torhüter also auch siehst.
Als Trainer nicht, sondern als Gegenspieler.
Das ja, aber ich glaube, das ist der eine Punkt. Und dann sieht man eben die Torhüter, die nominiert wurden. Das sind wahrscheinlich die Fähigkeiten, wie auch schon angesprochen wurde, offensichtlich auch im Fußballerischen, bedeutender für die Entscheidung des Teamchefs. Nur so ist es aus Außenperspektive auch erklärbar, weil das spricht ja für den Benz und das hat ja immer auch schon für ihn gesprochen, dass er fußballerisch auch schon in der österreichischen Bundesliga einer der Besten war, wenn nicht der Beste. Korrigiere mich.
Ja, also fußballisch auf alle Fälle. Wobei gibt es natürlich auch wieder Themen, wenn ich es jetzt vergleiche und ich hab, man hat auch damals sehr viel Torhüter, Kasper Schmeichel, was du jetzt in Foto angesprochen hast, der ist jetzt auch, der ist zum Beispiel bei Flanken nicht der Beste. Der fliegt oft vorbei, ist bisschen korpulenter, also was Reichweite betrifft, hat auch ein Problem, aber der hat halt einen überragenden Fuß und nicht nur kurze Bälle, der schlägt halt bis zum anderen 16er. Das heißt, du bist halt als Mannschaft auch wieder flexibler in deinem Spielaufbau. Du kannst die Spiele auseinanderziehen, hast mehr Räume. Also das sind schon viele Sachen, die man mit einfließen lassen kann. Und, da haben wir jetzt, sage ich jetzt mal in Österreich, keinen, der jetzt einmal einen Abschlag bis auf die andere Seite noch mitzimmert. Mhm. Ja, also das ist auch wieder ein Thema, was mit einfließt.
Genau.
Was ganz spannend ist, vielleicht, weil Sie Kasper Schmeichel angesprochen haben, interessiert die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch. Wer ist für Robert Almer aktuell der beste Torhüter? Wer hat das beste Gesamtpaket für diese Europameisterschaft oder vor dieser Europameisterschaft?
Das ist so ein Kultur. Für Österreich oder
nein,
international?
International. Der gesamte Trainermarkt ist, der gesamte Torhütermarkt, pardon, ist verfügbar. Robert Almer, Torhüter, Trainer einer Weltauswahl, darf sich einen aussuchen. Wen nimmt er?
Ganz schwer. Also es sind sehr viele, die auf sehr hohem Level sind. Ich würde da jetzt gar keinen herausnehmen.
Verstehen Sie die Diskussion zum Beispiel, weil in Deutschland von der Öffentlichkeit dann halt Manuel Neuer jetzt dann doch immer wieder kritisiert wurde durch seinen Fehler in der Champions League, jetzt auch gegen die Griechen im Testspiel einen Fehler gemacht, davor überragend eine Doppelchance gehalten. Verstehen Sie diese Diskussion aus Torhütersicht, dass einer der Besten kritisiert wird?
Naja, weil sie in der Hinterhand halt einen
haben, der auch nicht so schlecht ist. Verein spielt.
Also wenn du das jetzt keine Option wäre, dann würden sie wahrscheinlich gar nicht diskutieren. Und ja, natürlich, der hat die letzten oder das letzte Jahrzehnt in Deutschland überragend gespielt, überragende Leistung gebracht. Auch jetzt, wenn man diese ganzen Parameter vom Torhüter hernimmt, der deckt halt eigentlich fast alles. Groß, Flanken, 1 gegen 1, mit Fuß.
Aber was mir von der Ferne jetzt ein bisschen, wenn ich der Ter Stegen bin, ich spiele bei Barcelona, der hat überragende Saisonen gespielt und der Neuer war noch schwer verletzt und da war eigentlich schon klar, wenn der Manuel Neuer wieder spielt, dann ist der Ter Stegen wieder die Nummer 2. Und da glaube ich schon, dass man den Ter Stegen zu wenig wertgeschätzt hat. Bei aller Klasse von Neuer und bei aller Klasse von Ter Stegen.
Weil der Neuer war praktisch vor jedem Großereignis hat der schwerere Verletzungen gehabt. Kann er nichts dafür. Der Ter Stegen hat ihn immer hervorragend vertreten. Und beim Großereignis WM oder EM zuletzt war dann immer der Neuer topfit. Und hat auch gespielt, auch wenn es nicht immer erfolgreich war, wie wir wissen bei den Deutschen zuletzt, aber das ist der Punkt. Im Übrigen, in der Schweiz ist er nicht unendlich. Ne? Jan Sommer gegen Österreich gespielt und der zweite Goalie aus der Champions League im Finale, der Kobel spielt auch nicht. Ne?
Ja. Also von dem. Aber du hast halt auch, dass, wenn man den Sommer hernimmt, der hat sich halt auch über Jahre eigentlich diesen Status erarbeitet, bringt in der Nationalmannschaft eigentlich immer gute Leistungen. Jetzt kann man über die Größe wieder diskutieren, über die Reichweite.
Ist das ein Thema, die Körpergröße? Ist das auf diesem absoluten Top-Niveau ein Thema?
Die Größe ist, was die Reichweite betrifft, definitiv ein Thema, weil du einfach, und da geht es dann um eine Reaktion in einem sehr kurzen Zeitraum. Wenn ich kleiner bin, muss ich so viel über die Sprungkraft wettmachen, um vielleicht dorthin zu kommen. Der Große macht einen Schritt, fährt die Hand aus und die ist halt dann einmal um ein paar Zentimeter länger. Und von daher ist es natürlich ein Vorteil, wenn du groß bist. Und deswegen ist es jetzt auch, wenn ich jetzt international schaue, gibt es nicht sehr viele, die kleiner sind und die kleiner sind, die haben extreme Sprungkraftqualitäten.
Also das ist nicht alles. Ich sage immer Donnarumma, der wird ja von manchen gehypt, aber der ist ja, ich sage mal, der ist ja für alles gut. Ne?
Ein Riesenbaby.
Ja.
Aber der ist mit dem Fuß nicht einmal so schlecht. Ich das dann auch, wenn man 21 gegen...
Nein,
Nein, weil man ja auch immer, man hat sich dann halt viel von seinen Spielen bei AC Milan und so weiter angeschaut, und PSG, und da war es dann schon so, was du gedacht hast, so ein bisschen Bolschert schaut auch schon aus. Und wenn du aber dann bei der Euro bist und dann beim Aufwärmen zuschaust, oder dann halt auch die Bässe dir spielt, das hat schon trotzdem eine Qualität. Aber schaut halt nicht so dynamisch aus, als wie vielleicht beim anderen Spieler.
Das ist sowieso immer das Thema bei der Größe. Wir kennen dann alle die Highlights, wo dann ein Torhüter in Winkel rauffliegt und den rausklatscht. Robert Almer hätte wahrscheinlich einen Schritt zur Seite gemacht und hätte ihn runtergefangen. Also das ist ja dann sowieso noch eine andere Einschätzung. Ja.
Darf ich noch kurz eine Episode erzählen?
Eine Anekdote darfst
du mir erzählen. Die Rapid-Torhüter-Legende Funky Feurer hat seinen jungen Torhütern als Tormann-Trainer dann immer erzählt, es war irgendein Spiel im Happelstadion, ausverkauftes Haus, 60.000, 70.000 Zuschauer, und der Gegner schießt genau ins Kreuzeck, und der Funke wehrt den Ball zur Ecke ab aus dem Kreuzeck, halt Eckball für den Gegner, und dann erzählt er immer voller Stolz, 60.000 sind aufgestanden und haben applaudiert und haben gesagt, auch er macht Fehler. Weil normalerweise hätte er den Ball gefangen in seiner ganzen Zeit.
Robert, wie ist das dann prinzipiell auch im Ablauf einer Europameisterschaft? Denn das Torhüter-Team ist ja ein Team im Team, wenn man das so sagen will. Im normalen Trainingsablauf vielleicht ein bisschen anders strukturiert, machen die eigenen Einheiten, kommen dann zu den Spielformen dazu. Wie ist das dann, wenn man eine Zeit lang gemeinsam in einem Teamcamp ist? Ist das Torhüterteam dann anders integriert in die Mannschaft oder ist das eigentlich vollkommen egal? Und
also integriert sind wir ja trotzdem. Klar, aber grundsätzlich sind die Abläufe immer ähnlich. Wir haben also in unserer Zeit für Aufwärmen, für Bodengewöhnung, teilweise dann natürlich die Schwerpunkte, die man dann setzen kann.
Für was, Entschuldige, Bodengewöhnung?
Bodengewöhnung.
Was ist
Fallen.
Was ist
Fallen und Hechten. Ja,
wir mal
ja. Ja, genau.
Sieht ja, aber was die anbauen, Radieschen.
Der Andi hat immer nur dehnt. Nein, aber ja, also das natürlich sind wir da kleine Gruppen, die sich auch gemeinsam unterstützt und versucht, sich halt in einer gewissen Art und Weise weiterzuentwickeln.
Aber ist es wirklich so, dass man sich da immer unterstützt?
Weil das kommt aufs Team drauf
an. Es ist ja schon, der andere will ja spielen.
Das früher war es wahrscheinlich noch ärger, aber heutzutage, es kommt wirklich auf die Typen drauf an. Also du hast Typen, die sehr gut harmonieren, die zusammenpassen. Das ist vielleicht auch ein Thema, wo du als Trainer dann drauf schaust, gibt es da Fights oder nicht, oder unterstützen die
dann?
Gut, die
pushen sie dann noch
positiv,
zu besseren, ne?
Ja,
zu noch bessere Leistungen. Ne?
Und dann ist natürlich, dann analysierst du gemeinsam, dann schaust du dir die Gegner an. Also da passiert schon sehr viel im Torwart-Team. Aber der Aspekt, mit der Mannschaft zu trainieren, wird auch immer wichtiger. Also gerade in Spielformen, also jetzt auch beim Trainerteam vom Ralf Rangnick, war es so, dass immer wieder auch der Input vom Torwarttrainer wichtig war. Sei es jetzt im Spielaufbau, sei es jetzt gegen Ball, auf was soll man schauen, was für Flanken zum Beispiel soll man verhindern, weil der Torhüter vielleicht da jetzt ein Defizit hat. Also da gibt es schon sehr viele Einflüsse, wo man dann wirklich gemeinsam versucht, sich weiterzuentwickeln.
Ich habe jetzt noch eine Frage. Glaubst du, dass sich das Tor, das Aufwärmen vor dem Spiel so weiterentwickelt, dass ihr bald einen eigenen Platz braucht? Weil man hat ja eine Mannschaft hat diese Hälfte, die andere Mannschaft hat die gegnerische Hälfte und dann kommen die Torhüter mit einer Ausschüsse, schießen 80 Meter in die andere Hälfte und du stehst dort, machst mit deinen Spielern gerade das Aufwärmen, so ein Ball halt vor ihm oder irgendwas, und auf einmal fliegen da die Geschosse vom gegnerischen Torhüter um die Ohren. Also da bin ich mittlerweile schon ein bisschen allergisch dagegen.
Ja, das ist zu fernreiß, so gut eingestellt.
Nein, wirklich, aber, du musst wirklich aufpassen, weil wenn du nicht aufpasst, du fokussierst ja als Trainer auf die Mannschaft und das Ball halten, und auf einmal schießt der gegnerische Torhüter, für was braucht der Abschläge üben, wenn er nicht den Ball weit wegschießen kann.
Das ist eine Vorgabe vom Cheftrainer,
man kann
da gehört der Ball rein. Ja.
Genau, die Spielnerven.
Genau. Ja, den haben sie ja nicht gekannt in Korea.
So, aber es ist schon interessant, generell, so beim Aufhören, ich würde sagen, gegen Dänemark habe ich ein bisschen immer wieder mal mit einem Auge umgeschaut. Und wenn du den Kasper Schmeichel anschaust, die spielen Fußball-Golf, dann spielen sie zwei Kontakte, dann blasen sie ein paar Bälle aus, sie ein paar Bälle fangen und dann ist es wieder erledigt. Also die sind auch relativ entspannt, was das betrifft.
Bei jedem anders. Ne? Ja. Aber Andi, hättest du müssen halt durchsetzen.
Ich kann mich nicht durchsetzen.
Okay, die hilft.
Sagst du, die gegen welchen Trainer?
Ja. Bitte, das ist nein, aber es war wirklich ein paar Mal knapp, wenn sie da auf meinen schönen Kopf treffen. Hätte es fatal enden können.
Das hätte nur Toni
Polster vielleicht dürfen. Den einen oder anderen Plätzchen gesagt im Fernsehen. Jetzt werden viele sagen, den haben sie aber schon oft getroffen.
Robert, prinzipiell dieses Thema Torhüter dann auch bei einer Großveranstaltung oder vielleicht auch die Frage zuerst an Martin. Ein überragender Torhüter kann natürlich auch titelentscheidend sein.
Ist sehr oft. Ne? Weil wir sehen es, weil du vorhin Manuel Neuer angesprochen hast. Ne? Was bleibt dann hängen? Es wird dann zwar diskutiert über ein mögliches Tor, das nicht gegeben wurde für die Bayern im Champions League Halbfinale. Fakt ist, macht er nicht den Fehler, sind die Bayern wahrscheinlich im Finale, weil man hat bis zu dem Zeitpunkt nicht das Gefühl gehabt, dass Real dort ein Tor schießt. So, und dann schießt 1-1 und dann gewinnen die sogar noch 2-1 und sind durch. Ich will damit nur sagen, ein Torhüter, da sitzt jemand. Das ist sehr undankbar, manchmal, vor allem dann, wenn man einen Fehler macht. Aber wenn man keinen macht und man hält alles, dann ist man natürlich gefeiert. Und gerade bei Elfmeterschießen, was im Übrigen auch bei einer Europameisterschaft in der K.O.-Phase kommen kann, sind die Torhüter im Fokus. Nein, wir brauchen nicht reden. Die Herausforderung ist enorm und vor allem ein Feldspieler kann halt manchmal, ich sage jetzt eh nichts Neues, der kann halt einmal vielleicht ungenau passen, da gibt es dann einen zweiten Kollegen. Wenn das Torhüter ungenauer Pass ist und dann das Pressing vom Gegner funktioniert, dann steht es 0-1, dann werden wir nicht mehr reden, dass er nachher vielleicht nur 400 erhält.
Elfmeterschießen kann übrigens auch bei der Europameisterschaft bei einer sehr unwahrscheinlichen Konstellation sogar schon in der Gruppenphase zustande kommen. Aber das ist wie beim Münzwurf, wenn die Münze auf der Seite stehen bleibt.
Genau. Aber ich wollte nur sagen.
Da hat sich das Tormannspiel auch entwickelt oder die Tormann, wie es den Gegner analysiert. Allein bei den Elfmeterschießen, ich bin 2012 nach Amerika gekommen, wir haben von jedem so ein Computerprogramm gegeben, wir haben von jedem gegnerischen Spieler die letzten Elfmeter gehabt. Ich meine, mir hat es jetzt damals nicht so interessiert, das war mehr Bad für einen Tormann-Trainer, aber da sieht man nur, wie sich der Fußball entwickelt hat, auch mit den Daten und mit den Einflüssen von gewissen Sachen. Ne?
Was ja auch ganz spannend ist, weil es der Andi gerade angesprochen hat, das ist ja auch eine enorme Denkleistung für einen Torhüter, wenn es dann Richtung Elfmeterschießen geht, da können 15, 16, 17 Schützen auf einen zukommen. Auch im Spiel gibt er natürlich einen Einserschützen, aber dann mit Puls 120, 130, 140, 180, kommt darauf an, was die Situation ist, dann genau zu wissen, okay, jetzt kommt ein Mbappé, der hat die letzten 7 rechts unten hingeschossen und einer hat links oben hingeschossen. Ah nein, es ist doch nicht der Mbappé, der schießt, sondern es schießt jetzt doch der Griezmann. Der schießt wieder rechts oben gern. Also hat man das wirklich im... Ja, aber wo ist der Zettel?
Wo ist der Trinkflaschen. Okay. Also, auch wieder, jeder Torhüter ist unterschiedlich. Bravo Berwan, der hat da jeden Elfmeter mit Datum sagen können, was er geschossen hat, der Gegner. Also, der hat das auswendig gelernt. Und dann hast du halt wieder Torhüter, der geht halt nur noch ein Gefühl und sagt, boah, ja, ich schau mal, wie er anläuft.
Robert Almer?
Im Groben habe ich es gewusst, aber ich bin in die falsche Also, in Frankreich bin ich wirklich. Da kommt, vor dem Elfmeter ist der Basti Brödel zu mir hergekommen und sagt, ja, weißt du eh, wo er hingehst? Sag ich, ja, was, 45% links und 55% rechts, wo soll ich hingehen? Und da bin ich eher gesagt, ich soll rechts gehen, ich bin links gegangen und er hat rechts an die Stange geschossen. Also, es ist einfach, ja, von der Statistik her, so wie gesagt, wir haben jetzt auch beim ÖFB haben es auch Programme und es gibt ja so viele Plattformen, wo du die Elfmeter anschauen kannst, wo du Statistiken hast. Da ist, glaube ich, gefühlt schon die Temperatur drinnen. Die Frage ist halt, was nehme ich aus diesen Daten raus und gebe ich dann im Spiel überhaupt weiter?
In Amerika, wir haben genau das Gegenteil gehabt. Nick Romando, der war aber bis zu seinem 16. Lebensjahr Offensivspieler, 10er-9er. Der hat eine Bilanz, glaube ich, gehabt von über 50% gehaltener, also verschossener oder gehaltener Elfmeter. Und mit dem habe ich ein paar Mal gesprochen, der hat gesagt, nein, er schaut nur am Fuß, wie die Drehung vom Fuß ist im letzten Augenblick und das macht ihn dann so stark. Also der hat jetzt gar nicht irgendwelche Inputs braucht von Daten hin und her. Er hat gesagt, nein, ich verlasse mich nur auf meinen Instinkt und das ist fast immer ist richtig.
Ja, was der Schütze macht. Du warst der Elfmeterschütze oder Strafstoßschütze, wie es ganz korrekt heißt. Wie bist du herangegangen? Auch wenn du gewusst hast, du triffst immer in die Ecke, hast du nicht immer in die Ecke geschossen, oder?
Nein, sonst gibt es ja auch unterschiedliche Geschichten. Am Anfang dann wollte ich mal am Torhüter schauen, gegen einen Wolfi Knaller bei der Admira beim Tormann geschaut, der Wolfi schmeißt sie in die linke Ecke und ich rolle ihm einen Seelenruhig in die linke Ecke und er hat ihn ganz locker gefangen. Da haben wir gedacht, nein, das ist doch nicht meins, also der Nervenstärkste bin ich da nicht. Und dann habe ich halt trainiert, dass ich mit meinem linken Fuß quasi so schräg von meiner Seite, also von Tormanns Seite ins linke Eck, gleich neben die Stangen, 5 oder 10 Zentimeter neben die Stangen. Und dann war mein Motto so,
der ist normalerweise drinnen, wenn er schön scharf und genau ist, ist er drinnen, und wenn nicht, dann hat er sich verdient, der Torhüter. Und das war für mich, für den Kopf her, ein bisschen einfacher hast dann, wie wenn ich zu lange überlegt hätte.
Und hast dann nie dich anders entschieden?
Na, hin und wieder, dann musst du schon auch einmal, alle drei, vier Elfmeter musst du dann schon mal die Seiten auch wechseln, weil sonst wirst du zu
durchschaubar.
Durchschaubar, genau.
Aber da kommt ja dann auch noch der mentale Aspekt dazu, sowohl für einen Torhüter als auch natürlich für einen Schützen. Robert, wie sehen Sie das, die Entwicklung in den letzten eineinhalb, zwei, drei, vier Jahren? Für einen Torhüter wird es immer schwieriger, einen Elfmeter zu halten, weil ein Fuß muss auf der Linie sein beim Wegspringen. Man darf davor das Gebälk nicht mehr berühren, um noch irgendeine Emotion rauszuholen, wie auch immer. Dann hält man den vielleicht, wird wiederholt, weil irgendeiner reingelaufen ist. Denkt man sich dann nicht manchmal, ja komm, dann roll ihn einfach rein und lassen wir es gut sein?
Ja, es wird definitiv schwieriger. Und so wie du gesagt hast, 50%, wenn du so eine Quote hast, dann ist das schon ein bisschen geil. Also normal ist so 25%, wenn du auf 30 kommst, ist schon relativ viel. Die 25%, das ist Statistik wieder, die 25% sind genau die Fläche, die du als Torhüter eigentlich abdeckst, wenn du stehen bleiben würdest.
Wenn man 1,96 ist.
Ja, das kommen wir wieder jetzt drauf, aber egal.
Eine Quote von 33%.
Nein. Ja, es macht es natürlich schwieriger, wenn du jetzt mit einem Fuß immer auf der Linie bleiben musst, dann wird es schwieriger, Dynamik zu entwickeln. Und in Wirklichkeit, so wie der Andi sagt, wenn der genau ins Eck geht und du nicht als Torhüter schon vorher auf die Seiten gehst, hast du keine Chance, dass du hinkommst. Und das ist halt die Krux, dass du halt geh so früh, dass es vielleicht auf die Seiten ausgeht, dann kann er noch umdrehen.
Ja.
Oder ich warte so lange, dass es halt dann von der Zeit erknopft wird.
Jetzt habe ich noch eine Frage, weil du hast ja gesagt, du tust jetzt da mal einen Handschuh entwerfen. Braucht man dann die Trinkflaschen nicht mehr? Hast du das dann schon einbaut in die Handschuhe? Weltweit von jedem Fußballspieler? Wo der dürfen wir jetzt so ein Chip LED-Dings?
Ja, für welchen Verein halt? Ne?
Ja.
Das wäre noch möglich.
Na, siehst du, da wird eine Idee geben. Gell?
Aber Robert, wie sehen Sie dann zum Beispiel, wenn Sie jemand fragt, dann im Freundeskreis, beim Abendessen, die Europameisterschaft ist, wer ist dein Favorit? Ist es dann eher so, dass sie sagen, okay, die haben den besten Tormann, deshalb sind das eigentlich für mich die Favoriten, natürlich in einem Teamgefüge, oder ist es dann eher schon noch, dass die Privatperson Robert Almer sagt, naja gut, der Torschützenkönig kommt von denen, deshalb sind, also Harry Kane bei den Engländern, deshalb sind die Engländer für mich eher Favorit, weil der Torhüter jetzt für mich eher eine untergeordnete Rolle spielt. Oder ist dann schon noch immer der Torhüter im Kopf, der dann sagt, ja, aber in einem Turnier, die haben hinten einen drinnen stehen, das wird schwierig.
Na, also Favorit, ich will nur schöne, jetzt als Fan natürlich, ich will nur schöne Spiele sehen. Interessante, wo es wirklich hin und her geht. Ich will dieses taktische Abwarten, das bin ich gespannt, ob das jetzt dann passieren wird, ob das nur taktisch ist, hin und her geschieben wird. Also so diesen attraktiven Fußball und ja, natürlich hoffe ich, dass Österreich weit kommt, aber sonst ist mir eigentlich wurscht.
Also kein Favorit für Robert Almer bei der Europameisterschaft. Andi, wie sieht es bei dir aus? Hast du einen deklarierten Favoriten, wo du sagst, da setze ich Haus und Hof drauf?
Viel Geld würde ich nicht drauf setzen, war schon ein bisschen, aber Portugal. Portugal, die Spielertypen, die Portugiesen haben, finde ich extrem spannend. Natürlich muss man die Franzosen dazu erzählen. England glaube ich nicht, weil da sagt man immer, die Premier League sind die besten, ist die beste Liga. Ja, aber dominieren dann nicht die Engländer die Premier League, sondern die guten Legionäre, die es holen. Also, das ist, und Deutschland als Veranstalter wird zwar schwierig, aber wenn sie so spielen wie in den zwei Testspielen gegen Frankreich und gegen, wen haben sie da?
Griechenland.
Nein, Griechenland.
Achso, im März.
Ich dachte. Also wenn Wirtz, Havertz und Musiala nach vorne funktionieren, dann können sie richtig. Dann spielen sie einen super Fußball und dann können sie auch einen Titel holen.
Bei den Engländern ja auch.
Jetzt spielen die gegen Österreich.
Na ja, dann holen wir.
Was ja bei den Engländern auch spannend ist, Jack Grealish, der jetzt keine überragende Saison gespielt hat, ist gar nicht im Kader dabei. Also da sieht man schon auch die Dichte dieser Mannschaft. Martin, weil du deinen Spickzettel mit den Gruppen rausgeholt hast.
24 Mannschaften,
ja, genau. Muss
nicht alle wissen, wie sie
heißt. Hast du einen Favoriten, wo du sagst, ja, das ist so die Mannschaft, die...
Ja, das ist so Georgien.
Ja, Georgien ist sentimental. Erstmals dabei. Ja.
Genau. Ja. Und dann werden auch immer besser.
Die werden auch überraschen vielleicht.
Und auch ein Spieler aus der österreichischen Bundesliga, der jetzt nicht so schlecht unterwegs ist mit
Kitteschwede. Ja. Nein. Ja, aus österreichischen Bundesliga sind übrigens 17 Spieler dabei in den diversen Kadern. Das ist ja auch so viel wie schon lange nicht. Also ich glaube, da muss man weit zurückschauen, dass so viele aus der österreichischen Bundesliga Das war dann, wie sich Österreich qualifiziert und wie noch viel mehr aus der österreichischen Bundesliga in der Nationalmannschaft waren, also in den, im letzten Jahrhundert, muss man einfach sagen.
Liebe also, Grüße an die Herzog.
aber Favoriten, ja gut, Frankreich ist schon erwähnt worden, Portugal finde ich interessant, die Deutschen darf man sowieso nie abschreiben, auch jetzt ist es irgendwann dann einmal genug, nicht, dass sie immer noch der Gruppenphase ausscheiden, das war jetzt eh schon davor ein paar Mal. Und dann, glaube ich, wird sich das erst entwickeln. Ich glaube, dass so eine Mannschaft immer dabei ist, die dann in diesen Flow kommt. Und das weiß ich nicht, das kann natürlich Österreich sein.
Du brauchst draufschauen.
Es könnte auch die Belgier sein, die ewig,
wenn man es immer gesagt
und
hat,
vielleicht und jetzt funktioniert, die letzte Chance jetzt für diese Generation.
Aber da steht Russland WM 2018, so schaust du dann auf den
Genau, aber was ich schon interessant finde, ist dann trotzdem eben so Mannschaften wie weiß ich nicht, die Ungarn, Schweiz, ja, das sind Mannschaften, die jetzt im ersten Blick vielleicht, sagt man, die schaffen das Achtelfinale, aber warum sollen die da nicht weiterkommen? Ja, so wie die Kroaten es auch 2018 bei der WM geschafft haben, dem im Übrigen auch nicht abschreiben darf, die Kroaten, auch wenn sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf dem Level sind, wo sie sind. Ja, also insofern die üblichen Verdächtigen, aber ich glaube, so richtig erkennen wird man es dann im Laufe der Gruppenphase, wo man auch ein Gefühl kriegt, wie die einzelnen Mannschaften drauf sind, weil das ist halt ein Turnier, da sind zwei, die das wissen, da passieren ja viele Dinge, nicht, über diese Tage und Wochen. Steigt das Gefühl innerhalb einer Mannschaft, der Glaube, die Zuversicht, ist es ein Team-Spirit oder ist es vielleicht eben nicht? Und dann wird es auch keinen Erfolg geben.
Egos hinten anstellen.
Verletzungsfrei bleiben war das bei der Euro sperren. 2016 auch ein großes Thema, dass nicht alle Spieler wohl so fit waren, wie sie hätten sein können oder dann im Endeffekt halt auch waren. Slatko Jungosovic zum Beispiel.
Ja, im Endeffekt das, was ich vorher gesagt habe, wenn nicht alle bei 100% sind, dann reicht es auf dem Level halt dann nicht. Ja.
Das Thema Belastungssteuerung, vielleicht auch ein Thema, Andi, auch wenn Hermann Gerland immer gesagt hat, ja, zuerst muss man belasten, bevor man steuern kann. Aber es kommen halt zum Beispiel Spiele, auch beim österreichischen National, die Marcel Sabitzer hat 45 Pflichtspiele gemacht, der Champions League Finale gespielt, jetzt kurze Pause gehabt, kommt jetzt zum Team und jetzt viele Spiele in kurzer Zeit. Inwiefern ist das auch ein Riesenthema für genau so eine Großveranstaltung, wenn man vielleicht ein Team ist, wo die Kaderdichte nicht so gegeben ist wie bei Frankreich?
Hat er jetzt genug Zeit gehabt, sich zu erholen. Natürlich war das jetzt vom Mentalen her, Niederlage in der Champions League, hat einem sicher weh getan, aber jetzt kommst du zu einer Europameisterschaft und da holst du nochmal das Letzte aus deinem Körper raus. Was anders wäre, wenn du jetzt auf Trainingslager schon wieder fährst und hast dann irgendwelche Freundschaftsspiele da, kommst sicher nicht am...
Da kommst du sicher nicht auf
60-70%, wenn's eine gewisse Müdigkeit hast, weil dann gehst du nicht über den Punkt drüber, aber bei der Europameisterschaft musst du ans Limit gehen, musst über die Schmerzgrenze drüber gehen und das macht der Topspieler auch, sonst kommst du gar nicht so weit.
Interessanter wird es, glaube ich, wie es dann danach ist. Und das war nach jeder Endrunde noch so, dass die Spieler, die dann auch vor allem, die weit gekommen sind, so im Herbst eine oder jetzt nach der WM dann so einen richtigen Einbruch haben. Und ich habe das auch bei mir gemerkt. So September, Oktober, dann war es eh vorbei, aber so September, Oktober habe ich vom Schädel her schon gemerkt. Also gar nicht körperlich, aber vom Kopf her merkst du dann einfach, dass du mit der Zeit dann einfach abbaust oder länger brauchst, um die wieder zu fokussieren.
Bei mir ist es gar nicht so lang gewesen. WM 1990, Rapid, Hans Krankl, Teamchef. Ich habe, glaube ich, 3 Tage Urlaub gehabt. Rapid-Trainer, nicht ja. Teamchef. Ja, Rapid-Trainer. Wir waren bei der WM in Italien. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Tage Urlaub gehabt, bin zurückgekommen. Wir sind sofort auf Trainingslager gefahren. Viele meiner Teamkollegen haben 5 Wochen Urlaub gehabt, nur die Nationalspieler halt nicht. Und dann sind wir im Wald, haben wir gleich im Wald die Ausdauerläufe gemacht. Und dann habe ich einmal gefragt, sage ich, Trainer, was soll der Blödsinn eigentlich? Ich meine, ich habe jetzt 3 Tage Urlaub gehabt, wir haben fast durchgespielt, die Nationalspieler. Und am Nachmittag bin ich schon am Bahnhof gestanden mit den gepackten Koffern, wollte mich schon heimschicken. Da war ich aber erst 20, 21, also da war ich schon ein bisschen ein Depp. Aber es hat sich dann alles wieder zum Guten erledigt. Also ich bin nicht nach Hause geschickt worden, sondern habe wieder ins Hotel kommen dürfen.
Das ist eben im Verein oft ein Problem, weil ihr ein paar Wochen Urlaub gehabt damals. Und das Problem ist, wenn du dann international spielst, das Verein, die haben dann im Juli schon wieder die Quali, dann wollen ja die Spieler natürlich ihre Tour haben.
Der Verein sagt natürlich, ich brauche meine Spieler. Nur dazu, das sind ja meistens die Schlüsselspieler, weil deswegen spielen sie in einer Nationalmannschaft bei einer Endrunde. Aber Hans Krankl und Andi Herzog, das ist ein im Laufe der Geschichte ein ambivalentes Verhältnis, muss man einfach so sagen.
Dann, wenn wir jetzt über die österreichischen Mannschaften reden, du spielst ja dann nicht gegen Inter Mailand oder gegen Arsenal, sondern du fährst irgendwo hin, jetzt nach Kasachstan, 6 Stunden Zeitverschiebung und da. Das ist dann schon ein bisschen eine heikle Geschichte. Ne?
Aber, ja.
Ich wollte nur einen Satz noch sagen, wegen der Belastung, weil du das vorher angesprochen hast. So wie es der Robert sagt, das kommt dann danach natürlich, das ist klar. Aber ich sage auch, auch das hat es gezeigt in den letzten Endrunden, es sind, glaube ich, jetzt alle Spieler, die da im Kader sind, haben im Laufe der Saison zwischen 30 und 60 oder 50 Spiele. Also ich sage einmal, da gibt es jetzt minimalste Unterschiede. Vielleicht, weil der eine verletzt war im Herbst oder natürlich weniger oder im Frühjahr oder im Winter mal 2 Monate gefehlt hat. Ich glaube, das Entscheidende ist, welcher Spieler oder welche Spieler und dann mit auch welche Mannschaft ist jetzt im Juni auf dem Punkt. Und das hängt natürlich ab, wie die Saison auch insgesamt von den Spielern verlaufen ist. Weil da gibt es vielleicht Spieler, die waren einfach auf einem Top-Niveau im Laufe des Frühjahrs, wo es um die Entscheidungen gegangen ist in Champions League und in den nationalen Ligen oder im Pokal. Und da ist jetzt vielleicht ein bisschen einmal die Luft draußen. Und dann gibt es wieder Spiele und Mannschaften, wo das einfach total funktioniert. Man Bamberg, genau, muss man sagen, ist momentan großartig. Der könnte Seite für mich ein Spieler der Euro werden. Ja, also wenn der so
Spiele jetzt ein Stück getroffen, wie zuletzt Hans Krankl.
Da sieht man eben, nicht? Der hat halt jetzt offensichtlich gerade, Gott sei Dank, die Form aus österreichischer Sicht. Und da wird es auch bei anderen Mannschaften geben. Und dann gibt es vielleicht Spieler, wo man sagt, wow, das sind Top-Spieler, aber die kannst du nicht anschauen. Und das wird aber nicht, weil die nicht Fußball spielen können, sondern das hat schon seine Gründe, weil die halt vielleicht, du kannst halt nicht performen über 6 Monate auf dem äußersten Top.
Ja, oder jetzt, wenn wir England nehmen, Jude Bellingham, der hat jetzt, hat man schon gesehen, im Finale war er auch nicht mehr so, die letzten Wochen hat er mit Problemen zu kämpfen gehabt, jetzt hat schon geheißen, nach der EMA Schulterverletzung, also der kommt sicherlich nicht auf 100% bei der Euro, aber er ist einer der Favoriten für einen Ballon d'Or. Jetzt will er natürlich auch dem neuen gerecht werden. Und das alles richtig zu handeln, auch sich in Dienste der Mannschaft zu stellen und trotzdem zeigen, ich bin eigentlich von England, mein Harry Kane, der Spieler, die England zum Titel führen wollen, das ist wieder eine andere Geschichte.
Ja, und da darf man bei Jude Bellingham zusätzlich nicht vergessen, das ist noch ein sehr junger Mensch.
Also 20
Jahre. Der ist jetzt auch noch nicht mit der Routine ausgestattet.
Na, hat man gesehen, nach dem Finale, wie er zum Weinen angefangen hat. Also,
ja, aber das macht ihn ja sehr menschlich
und
sehr
menschlich. Total super. Und wie gesagt, das ist sein erstes Mal, dass er so einen Titel gewonnen hat. Und da geht das als junger Spieler, auch als älterer Spieler viel durch den Kopf. Aber es ist halt was anderes, wenn du es schon 2-3 Mal erlebt hast, weil dann hast du schon eine Idee oder einen Plan, wie du das vielleicht anders machen könntest aus deinen Erfahrungen.
Robert, aus Ihrer Erfahrung und auch aus den Jahren als eben Spieler bei einer Endrunde und Betreuer bei einer Endrunde, wie unterschiedlich sind diese beiden Rollen? Wie war das für Sie? Weil das ist ja etwas, das nicht allzu viele im Profifußball zusammenbringen, dass sie sowohl als Spieler als auch in einem Betreuerteam zu einer Endrunde fahren.
Okay, hintereinander. Also, das auch ja, ist ja ein völliger Unterschied, weil du als Spieler hast halt, ich sage jetzt mal, dazwischen Freizeit, machst deine regenerativen Sachen, konzentrierst dich aufs Training. Bodengewöhnung, da habe ich viel braucht am Ende. Also ohne 1,5 Stunden vorher was zu machen, habe ich nicht einen Platz gehen brauchen. Aber das hat sich noch als Trainer geändert, weil da bin ich nur ausgegangen.
Hast du so lange braucht, dass du die Handschuhe anziehst?
Ja, noch ein bisschen dauert, nein. Und als Trainer... Boxhandschuhe. Als Trainer ist dann schon eher... Du bist sowieso den ganzen Tag im Büro, machst deine Vorbereitungen, da ist das Training halt ein kleiner Teil. Also du bist viel mehr im Fokus auf die Vorbereitung, auf den Gegner. Und das Spiel, muss ich im Nachhinein sagen, als Spiel ist es da noch um einiges entspannter.
Ja, ist schon anders. Also kann man sagen, dass Sie die Euro als Spieler mehr genießen konnten als die Euro als Betreuer, obwohl man es vielleicht anders erwarten würde, weil man als Betreuer vielleicht weiter weg ist und jetzt nicht dieser unter Anführungszeichen Drucksituation Leistung zu bringen in diesen 90 Minuten ausgesetzt ist.
Jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, hätte ich es wahrscheinlich mehr genossen als Spieler. Aber es war natürlich jetzt auch zu meiner Zeit, ich bin von einer Kreuzbandverletzung gerade retour gekommen, habe dann im Frühjahr von März bis Mai meine Spiele noch gemacht, habe aber nach wie vor dann auch Probleme gehabt mit dem Knie. Also es war alles relativ schwierig und kompliziert. Und du machst dann, das größte Thema ist, du machst dir ja selber den Druck. Du willst dort performen, du willst eventuell noch die Chance nutzen. Ich meine, ich war da auch schon 32, nochmal einen Schritt zu machen, nochmal wohin zu wechseln. Und das heißt, genießen war da eher schwierig, hätte ich jetzt gesagt, von meiner Warte.
Nach diesem zum Beispiel Portugal-Spiel gab es dann Anfragen, die dann doch noch interessant gewesen wären, wo sie gesagt haben, ja, diese bisher noch nicht so...
Mediale Anfang meinst du heute?
Nein, für die Karriere danach. Nein, noch einen großen Wechsel zu machen, weil es ist ja natürlich so, dass oft ein Spiel bei einem Großereignis für eine Spielerkarriere entscheidend sein kann. Oder halt auch noch für einen großen Vertrag am Ende einer Karriere.
Bei mir hat es schon, aber eigentlich schon vor der Euro oder ein halbes Jahr davor schon Gespräche gegeben. Das ist dann nicht zustande gekommen und ja, das muss man als Spieler dann auch so akzeptieren. Und im Endeffekt war es dann eh 3 Monate später vorbei. Also, ja, noch alles mitgenommen, die Euro noch mitgenommen und dann war es erledigt.
Und den Verteilerkreis noch ein bisschen genossen.
Naja, nein, wir haben im Burgenland trainiert. Also, ich bin eigentlich mit der Prämisse zurückgekommen aus Deutschland. Ich habe mein Haus so 7-8 Minuten vom Verteilerkreis weg gemacht. Ja, kurzer Arbeitsweg, spät kommen, war ja nicht der Fall. Und dann haben wir ein Jahr später sind wir ins Burgenland gegangen und dann bin ich jedes Mal gefahren. Also habe ich die Reha dann immer im Burgenland absolviert.
Aber kann man schon sagen, dass die Euro als Spieler Ihr Karrierehighlight war? Oder würden Sie etwas anderes drüber stellen? Auch auf Vereinsebene?
Nein, würde ich schon. Also Euro an sich, die Quali war natürlich jetzt auch was Außergewöhnliches mit den vielen Siegen. Aber die Euro ist dann schon noch um einiges drüber zu stellen. Aber Atmosphäre, Fans, das wirst du wahrscheinlich bestätigen.
Ja, fürs Heimatland, das ist
ein Wahnsinn. Also ich sage, die Spiele im Happelstadion, wenn das voll ist, das ist natürlich eine super Stimmung. Aber wenn dann in Paris oder in Bordeaux, wenn das ganze Stadion schreit, die eine Hälfte für Österreich, die andere für die andere Mannschaft, das ist schon Gänsehaut.
Und diese Momente, Andi, hast du die auch ab und zu noch, wenn du dann sagst, ja, 98 war schon cool, 90 war auch hervorragend, dann hat man das noch, wenn das ist doch schon ein, zwei Monate aus, dass man ab und zu an diese...
Monate, Jahrzehnte, das Jahrhunderte waren das schon.
Ich wollte das nicht auf die Schiene gehen
vom Martin. Jahrtausend, Jahrtausend waren das schon, bis dann arisch.
Aber gibt es diese Momente noch, wo du, Andi, manchmal drüber nachdenkst, oh, die WM 98, die WM 90?
Ja, das denkt man schon, aber die Zeiten sind vorbei, das ist logisch. Für mich war eigentlich Ärger, nachdem ich aufgehört habe, wo ich mir dachte, jetzt bin ich froh, dass ich eigentlich nicht spielen muss. Und weil ich doch auch immer wieder mal selber den Druck gemacht habe, ich wollte immer der Beste sein, Platz, ich wollte jedes Spiel entscheiden und das ist zum Schluss dann ja nicht mehr so oft gelungen. Oder ist ja nicht nur zum Schluss, es ist ja nicht so oft gelungen. Aber dann hat schon auch wieder mal nach 3-4 Jahren einmal ein Spiel gegeben, zum Beispiel, da habe ich für Premiere damals noch das Spiel gemacht, Wacker Innsbruck gegen Rapid Wien und dann das schöne Stadion in Innsbruck, dann die Berge rundherum, Sonnenschein. Die Abwehr von Innsbruck war relativ offen und da bin ich draußen gesessen und habe gedacht, das war heute genau nochmal. Also heute hätte ich gern spielen. Aber dann wieder einmal in Honduras, WM-Qualifikation mit der USA, 39 Grad, 11 Massenmörder am Spielfeld von Honduras, da war ich froh, dass ich dann Co-Trainer bin. Und das sind halt so Geschichten, da denkt man noch dran. War das jetzt ein bisschen zu brutal ausgedrückt, Massenmörder? Ja, also sie waren knallharte Gegner und das waren halt dann so Spiele, wo du denkst, naja, jetzt ist es schön auf der Seite zu sein und du hast die Jungs halt pushen. Und früher bist du pusht worden und hast leiden müssen und jetzt ist halt eine andere Geschichte als Trainer.
Aber ist das Flair, die Emotion in Mittelamerika, Nordamerika anders als in Asien und in Europa, weil du ja praktisch auf allen Kontinenten zu Hause bist?
Wie meinst du es jetzt mit Flair,
die Stimmung? Ja, weil die Stimmung, weil der Johannes jetzt gefragt hat, wie das in deiner Spielerkarriere war, aber du hast jetzt auch, der Robert hat erzählt, das Happelstadion und oder dann in Bordeaux und in Paris, wenn die Hälfte des Stadions für die eine und die andere Mannschaft ist, kann man das unterscheiden bei so Bewerben, Gold Cup oder in Asien?
Nein, das ist dann schon im Großen und Ganzen. Das ist das Gleiche, weil das ist ja für den jeweiligen Kontinent.
Ja, weil du das ja auch unterscheiden kannst, wie es in Europa war. Und für dich als Spieler und Trainer, Begleiter, also im Teamchef, im ÖFB oder eben jetzt davor in USA.
Ja, es ist überall super Stimmung. Vielleicht ein bisschen Nuancen sind anders. Jetzt in Korea waren zum Beispiel extrem viele junge Mädels im Stadion. Da war halt eine andere Tonstärke oder Lautstärke oder anderes. Quietschen klingt jetzt blöd, aber es war halt alles viel höher wie jetzt in Mexiko oder in Honduras, aber es ist ein Indra und es ist für jeden Kontinent was Spezielles und wichtig ist, dass halt die Stadien voll sind, dass eine gute Stimmung ist und für mich ist das Allerwichtigste, dass trotzdem alles friedlich abläuft. Das ist einfach das Schönste.
Jetzt kann ich natürlich diesen Podcast-Videocast nicht beenden ohne eine kurze Prognose. Auf welchem Platz schließt Österreich die Gruppe ab? 1, 2, 3, 4?
Ich wünsche es mir, dass es Österreich als Zweiter abschließt. Würde mir aber eigentlich freuen, wenn Österreich ins Achtelfinale kommt. Und dann ist ja hoffentlich alles möglich.
Wieder mal eine sehr diplomatische Antwort.
Ja. Andi? Ja. Ich glaube, also der zweite Platz wäre schon in der Gruppe. Wäre eine coole Geschichte. In Notfall nehmen wir einen dritten Platz auch noch, wenn wir trotzdem weiterkommen.
Robert, das Gefühl?
Da schließe ich mich dran.
Zweiter, dritter, erster? Weil die Franzosen einfach...
Wir müssen mal schauen, wie nachher die Konstellation
für den ersten.
Sein könnte, ja.
Ja, ob was besser ist, gell?
Ob was besser ist, ja. Na
gut, der dritte könnte ja England sein.
Dritter könnte England sein. Also oder höchstwahrscheinlich England, könnte man sagen. Ja.
Wenn England dann natürlich in ihrer Gruppe performt, kann ja auch sein, dass die Probleme bekommen und dann vielleicht auch nur über den dritten Platz sich dann qualifizieren.
Ich bin froh, wenn wir weiterkommen, egal wie, ob es ein dreckiger Sieg ist beim Spiel oder nicht, ganz wurscht, Hauptsache weiterkommen.
Und das ist im Prinzip ja auch das, worauf es bei einer Endrunde ankommt. Das ist ein Ergebnissport. Also es geht darum, einfach dann Ergebnisse einzufahren und weiterzukommen. Und fertig aus.
Solange es nicht gekommen ist. Das war purer Ergebnissport. Und
die Frage ist, ob wir uns dagegen wehren würden, wenn dann der zweite oder der dritte Platz rausschauen würde am Ende.
Ich muss ehrlich sagen, ich würde das nicht wollen. Also wenn ich weiß, dass man mit einem Hin- und Hergeschiebe 30 Minuten, wo die dann die ganze Welt zerlegt, da bin ich schon so, dass ich sage, ich würde sportlich fair haben und habe vielleicht sogar das Risiko, dass ich ausscheide. Jetzt können viele sagen, das ist eine komische Ansicht, glaub, aber da war es
so. Erst einmal ist es ja sehr schwierig, weil die Konstellation ja damals wirklich so war, dass die letzten Gruppenspiele nicht gleichzeitig waren. Aber ich glaube, was wir schon auch immer wieder gesehen haben, auch in Meisterschaften, ist, wenn in den letzten 10 Minuten klar ist, Stichwort war in Österreich, Grunddurchgang, Klagenfurt, Rapid, wo klar war, dass in den letzten, dass beide Mannschaften in der Meistergruppe sind. Die haben am Anfang, finde ich, das war mein Eindruck, die ersten 60, 70 Minuten hat jeder versucht zu gewinnen. Aber wie es dann unentschieden gestanden ist und du spielst die letzten 10, 15 Minuten, dann finde ich, das muss man das akzeptieren.
Das ist okay, aber Gichon war damals anders.
Naja, das war vom Beginn weg. Genau, oder nach dem 1:0, nach der 13. Minute. Nach
1:0, wo es erledigt war. Und das ist nicht gut, das ist ja nicht für den Sport gut. Ne?
Dann sage ich Dankeschön.
Schönes Thema am Schluss. Ne?
Ja, positiv. Damit kann man aufhören.
Liebe Grüße noch an die 82er Generation.
Da war damals auch schwarz-weiß? Nein.
Das weiß ich nicht.
Das war vor meiner Zeit.
Also ja, kann ich auch nicht schätzen, schwarz-weiß. Nein, schwarz-weiß haben wir auch noch gehabt. Daheim.
Nein, es war vor.
War schon vor.
In Farbe gesehen.
Aber es hat es nicht in der Steiermark.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Im Wald haben sie eigene Antennen gehabt.
Das ist eigentlich nicht untergriffig, aber wir verzeihen ihm es, weil wir wissen, dass der Andi es nicht so meint.
Und der 103-fache Teamspieler darf das vielleicht auch. Dankeschön, Martin.
Danke auch.
Dankeschön, Andi, und natürlich auch Dankeschön an unseren Gast, Robert. Sehr spannende Einblicke in die Welt des Torhüter-Daseins und auch des Betreuers. Alles Gute für die Physiotherapie-Ausbildung. Ich werde mich in 2,5 Jahren vielleicht melden. Kann man immer brauchen. Und natürlich auch mit dem Handschuh-Business, wenn ich das so sagen darf. Pentagrip ist die Marke. Also, Andi, wenn du mal Handschuhe brauchst.
Kann man die zum Skifahren annehmen.
Für alles.
Kannst du alles. Gartenarbeit. Nein, da muss ich das in klein auch für meine Frau.
Sie, alle Größten.
Weil das ist die tolle Gärtnerin bei uns, weil ich mache alles kaputt. Ich schneide alles um, wenn es mir das
gefällt.
Nein, es geht ja ums Timing. Ich schneide oft im Hochsommer Sachen ab, wo es dann kaputt werden.
Wenn er jetzt weiter untergriffig ist, fragt er die, ob es die dann eben am Baumarkt zum Kaufen gibt, die Handschuhe, oder?
Also ein Griff vom sicheren Gurten für die Schaufel und so, das wird schon passen. Aber nachdem du zwei linke Hände hast.
Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Was sind Arbeitshandschuhe? So, jetzt danke.
Andi, dieses Thema werden wir...
Das ist ja eh nicht mehr auf Sendung, oder?
Nein. Das werden wir in Kürze noch vertiefen. Die Arbeitshandschuhe für Andi Herzog, wer die herstellen wird. Pentagrip wird es nicht sein, weil...
Aber kennt ihr mal, das
wäre vielleicht noch Markt. Arbeitshandschuhe für Menschen mit zwei linken Händen.
Ja.
Dankeschön, Martin, Dankeschön, Andi, Dankeschön, Robert, und Dankeschön auch an Sie, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer in der Podcast-Edition, dass Sie dabei waren beim Audiobeweis bei der EM-Spezialedition. Danke. Das war die erste Ausgabe des Audiobeweis EM Spezial. 11 Ausgaben wird es geben. Einfach das Abo bestätigen. Und wenn die Glocke läutet, dann heißt es nicht wie in der Schule Pause, sondern aufgepasst.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.